So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, ja, der ich heute mal versuchen will, sogar ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen analytischer an ein Thema heranzugehen. Ich habe mich ein bisschen versucht vorzubereiten, aber das steckt, ja, wie so oft noch alles in den Kinderschuhen, also bitte ich da auch sowohl soundtechnische Mängel als auch inhaltliche Mängel vielleicht noch ein bisschen rücksichtsvoller zu behandeln. Nichtsdestotrotz möchte ich direkt anfangen. Mein Thema heute soll Manchester United sein, weil ich Anfang der 2000er geboren, ein bisschen Manchester United groß geworden bin, so als der großen Kraft im Fußball, vor allem in England, aber auch in Europa. Und mein Vater mir immer von Manchester United erzählt hat, so in den 90ern mit der Class of 92. Um wie Nevilles, David Beckham, Paul Scholes und so weiter, um die es halt aber nicht gehen soll. Und trotzdem habe ich dann immer so dieses Gefühl gehabt, United ist so ein Riesenclub und das ist er auch. Vor allem vom Prestige her, aber vor allem auch jetzt als Meme, wenn man so möchte, als vielleicht ein bisschen eine Lachnummer, vor allem in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Saison und auch jetzt. Besonders zu Beginn der Saison. Sie haben sich ja vor einer knappen Woche mit einem Heimsieg gegen Liverpool ja nochmal so ein bisschen zurückkämpfen können, sowohl in der Wahrnehmung als auch ja, ergebnismäßig. Aber davor, ja, vor allem ja durch dieses prägnante 4 zu 0 gegen Brentford, ja, sich ganz schön, ja, eigentlich schon wieder auf gut Deutsch in die Scheiße geritten, denn sowohl die Berichterstattung, als auch die Fans, als auch jeder andere, der nur eine gewisse Meinung zu Manchester United hat, hat schon wieder die Saison abgeschrieben und verschrien. Und ich möchte hier so ein bisschen versuchen zu analysieren, ob das der Fall ist, was man von Manchester United erwarten kann und auch, ja, wo die Probleme vielleicht bei Manchester United liegen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, möchte es aber in zwei Teilen behandeln, also nicht alleine heute in dieser Aufnahme, weil ich die Vermutung habe, dass es ein bisschen umfangreicher werden könnte und das jetzt hier auch nicht überladen möchte und auch ein bisschen, um meine Stimme zu schonen. Heute zwei große Punkte. Einmal so ein bisschen als Einleitung, ein kleiner Rückblick auf die letzte Saison von Manchester United, sowohl in der Premier League als auch in der Champions League. Und dann vor allem so als Hauptthema heute eigentlich der Kader. Die Kadertiefe, der Kader im Allgemeinen, Abgänge, Neuzugänge. Und dann nochmal so als großen Aufhänger Cristiano Ronaldo und sowohl die Transferphase um ihn herum und auch eben dann die Frage, ob Manchester United Ronaldo braucht und vor allem, ob es klug war, an ihm festzuhalten. Einleitend erstmal die letzte Saison für Manchester United mit ein paar Zahlen beschrieben. Platz 6 in der Premier League, 58 Punkte und eine Tordifferenz von 0, also ein resultierendes Verhältnis von 57 Toren zu 57 Gegentoren, was auch im Vergleich zu den anderen Vereinen teilweise auch drunter, West Ham, Leicester, schlecht ist. Also in der oberen Tabellenhälfte gibt es keine Mannschaft, die kein positives Torverhältnis letzte Saison in der Premier League hatte, außer Manchester United. Die hatten, wie gesagt, ein ausgeglichenes. 16 Siege, 10 Unentschieden, 12 Niederlagen in der Premier League und eben durch Platz 6 auch nur die Qualifikation für die Europa League, was einmal immer noch nicht der Anspruch von Manchester United ist und auch nicht von den Besitzern, den Glazers, auf die ich aber vielleicht auch eher im zweiten Teil nochmal blicken möchte. In der Champions League lief es anfangs eigentlich besser. 11 Punkte in der Gruppenphase aus 6 Spielen, 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Also grundsätzlich keine schlechte Ausgangslage, auch Gruppenerster geworden. Aber dann direkt in der nächsten Runde im Achtelfinale ausgeschieden gegen Atletico im Hinspiel in Madrid ein 1:1. Und dann im Rückspiel zu Hause im Old Trafford in Manchester eine 0:1 Niederlage. Und statistisch dann nochmal, um das Ganze rund zu machen, Top-Torschütze in beiden Wettbewerben. Wie sollte es anders sein? Cristiano Ronaldo, auf den wir aber auch später nochmal zu sprechen kommen wollen. So, jetzt mit Blick auf diese Saison. Der Kader, insgesamt 771 Millionen Euro Kaderwert laut Transfermarkt.de. Ich möchte die Namen kurz vorlesen, so ein bisschen nach Position aufgeschlüsselt. Laut aktuellem Stand, heute Mittwoch, 31. August, 11:30 in der Nacht, hat Manchester United zwei Torhüter. Einmal David De Gea, der Haupttorhüter ist der Stammtorhüter, 15 Millionen Marktwert, und Tom Heaton, 36 Jahre alt, Tom Heaton, kompletter Rotationsspieler, kommt im Normalfall nicht mal in den Pokalwettbewerben zum Einsatz, also Carabao Cup und FA Cup. Und es soll ja noch ein neuer Torwart dazukommen. Ja, es wurde Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt gehandelt, der sich jetzt aber zu seinem Verein bekannt hat. Und auch Jan Sommer, bei dem die Personalie noch ein bisschen unschlüssig ist, aber besonders ja jetzt auch nach dem Spiel gegen die Bayern, das er letztes Wochenende gemacht hat, würde es mich schwer wundern, wenn er in diesem Transferfenster, was ja auch nur noch bis morgen 18 Uhr geöffnet ist, noch einen Wechsel durchbekommt und wenn United da noch irgendwas auf die Beine stellt. Deswegen, es ist jetzt auch, was Neuzugänge angeht, sehr, sehr knapp. Einen namenhaften Neuzugang wurde die letzten Tage umgesetzt, zu dem komme ich später. Als Verteidiger Raphael Varane, Harry Maguire, Lisandro Martinez als Neuzugang, Victor Lindelöf, der aktuell verletzt ist, Phil Jones, Tidemand Mengi, Luke Shaw, Tyrell Malacia als Neuzugang nochmal, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot als Rechtsverteidiger die beiden. Ja, Dalot ja aktuell so ein bisschen der etatmäßige Rechtsverteidiger, nachdem Wan-Bissaka ja nicht das bringt, was er soll. Da ist auch der Anspruch von Erik ten Hag dann in Frage zu stellen an seinen Rechtsverteidiger, wie er spielen möchte, dass auch im zweiten Teil die Spielphilosophie von ten Hag und ten Hag als Persönlichkeit. Ansonsten ist da auf der Gehaltsliste in Anführungszeichen noch Axel Thuan-Sebe, der auch aktuell im Verein ist, ist von der Leihe von Neapel zurückgekommen und steht auch etatmäßig im Kader. Und was auffällt, es sind verhältnismäßig sehr, sehr viele Innenverteidiger. Wenn Ten Hag dann vielleicht mit Dreierkette spielen möchte, ist das ratsam, auch natürlich bei einer Belastung wie eben bei einem englischen Fußballverein mit vier Wettbewerben, die sie ja letztendlich spielen, also Premier League, FA Cup, Carabao Cup und ja, im Normalfall Champions League, diese Saison ja die Europa League, ist das natürlich ratsam, aber im Verhältnis dazu die Außenverteidiger eher spärlich besetzt. Man hat links noch Luke Shaw und Malacia jetzt als neun und auch Brandon Williams, das ist noch okay, aber rechts Wan-Bissaka und Dalot, aber gerüchtemäßig soll da wohl auch nichts mehr kommen. Dann Casemiro als Neuzugang im Mittelfeld, Scott McTominay, James Garner, Donny van de Beek, Fred, Bruno Fernandes und Christian Eriksen auch nochmal als Neuzugang im Mittelfeld und dann die Außenspieler und Stürmer: Jadon Sancho, Marcus Rashford, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, neu gekommen, aber nur als ja, Neuzugang gelistet, weil er aus der U21 von United gekommen ist. Anthony, neu gekommen und dazu noch Shola Shortire, ein 18-jähriger, Tahith Chong, der ja auch mal an Bremen ausgeliehen war, letzte Saison dann bei Bolton Football Club, genau, bei Bolton war. Dann Pelistri, der zurückgekommen ist von seiner Leihe bei Deportivo und ja auch in der Vorbereitung sogar schon gespielt hat und auch halbwegs überzeugt hat. Cristiano Ronaldo als Mittelstürmer und auch Anthony Martial aktuell im Kader als Mittelstürmer. Und das sieht wohl auch so aus, als würde er bleiben. Zwei etatmäßige Mittelstürmer mit Ronaldo und Martial, aber beispielsweise Rashford hat auch schon zentral gespielt. Elanga hat das auch schon gemacht. Einer der Personalie ist da noch übrig. Das ist Mason Greenwood, über den ich eigentlich nicht viel ja, verlieren möchte, aber es ist anzumerken, er ist auch für die kommende Saison nach aktuellem Stand immer noch gesperrt und nicht zugelassen, in der Premier League zu spielen, allgemein nicht für United Fußball zu spielen, in der FA. Und das ist der Kader im Allgemeinen. Das sind alle Spieler, die laut Transfermarkt.de für den Kader gelistet sind. Dazu muss man aber sagen, es kommen natürlich ja auch noch die Spieler aus der U21. Die U21 von Manchester United hat eben auch die ja, das Pendant der Premier League gewonnen, also eben die Liga der U21-Teams der Premier League. Das ist ja eine separate eigene Liga in England, nicht wie in Deutschland, dass sie dann in unterklassigen Ligen spielen, wie Regionalliga, Dritte Liga und weiter unten, sondern es gibt eine eigene Liga für die U-Teams. Und da hat United immerhin letzte Saison den Titel geholt, das ist nicht zu vernachlässigen. Unter anderem auch eben mit Garnacho, den ich ja schon eben angesprochen habe, dass er aus der U21 gewechselt ist. So, jetzt nochmal im Detail ein Blick auf die Neuzugänge. Anthony, der namenhafteste und vor allem teuerste, von Ajax gekommen für laut Transfermarkt.de 95 Millionen Euro. Das könnte wohl aber laut Fabrizio Romano bis auf eine dreistellige Summe anwachsen mit eben zusätzlichen Boni, die dann noch dann fällig werden könnten. Dazu dann auch noch gewechselt Casemiro, ebenfalls Brasilianer, von Real Madrid gekommen. 30 Jahre alt, 70 Millionen Euro hat er gekostet. Noch ein weiterer Neuzugang von Ajax kam, Lisandro Martinez, Innenverteidiger. Argentinier kam, wie gesagt, ebenfalls von Ajax, 57,37 Millionen. Dazu nochmal aus der Eredivisie, Malasia kam da aber von Feyenoord für 15 Millionen. Und dann noch als ja, richtiger Neuzugang, namhafter Neuzugang, Christian Eriksen kam ablösefrei vom FC Brentford. So, die Abgänge sind auch nicht weniger namhaft. Da ist als erster Paul Pogba zu nennen natürlich, der so ein bisschen über allem schwebt da und ja, letztendlich nur noch als riesiges Missverständnis einzuordnen gilt. Auch für über 90 Millionen Euro zu United gekommen, nachdem er ja ablösefrei von United zu Turin gegangen war. Dann hat United ihn für eine riesige Summe zurückgekauft und jetzt wechselt er wieder ablösefrei zu Juventus Turin. Beziehungsweise ist ja schon gewechselt. Ebenso ablösefrei gewechselt ist Jesse Lingard zu Nottingham Forest, der ja aber auch schon letzte Saison dann an die Hammers, also an West Ham ausgeliehen war. Entschuldigung, vorletzte Saison. Und dann gegangen ein Urgestein von United, Nemanja Matic, ablösefrei zu Roma. Dazu auch eben gewechselt Edinson Cavani an Valencia, ablösefrei ebenfalls. Und dazu dann noch die namhaftesten Spieler, die ausgeliehen wurden. Dean Henderson, Amad Diallo, Mabry und einen Fernandes, der mir aber persönlich nicht wirklich bekannt war. Die wurden nur ausgeliehen und daraus ergibt sich eine Transferbilanz bei Manchester United von minus 226,52 Millionen Euro, was ja, grob über den Daumen irgendwo zwischen einem Drittel und einem Viertel vom eigentlichen Kaderwert liegt. Also das ist schon ein ordentlich dickes, dickes, dickes Transferminus. Besonders eben, man hat keine Einnahmen generiert. Die Einnahmen sind dermaßen gering, dass es ja letztendlich eigentlich vernachlässigbar ist. Andreas Pereira, Brasilianer, war gekommen von Lazio Rom, ist jetzt ja, auch mal wieder weggewechselt für eine Summe knapp unter 10 Millionen Euro. Und das ist eigentlich auch wirklich der letztendlich einzige Transfer, mit dem United eine merkliche Summe eingenommen hat. Ja, und da zeigt sich schon, wo das Problem bei United liegt, aber die Probleme allgemein möchte ich ja in einer anderen Folge nochmal ansprechen. Ich möchte jetzt hier in dieser Folge nochmal auf Cristiano Ronaldo zu sprechen kommen. Da habe ich mir nämlich ein paar mehr Gedanken zugemacht und habe grundlegend erstmal ein paar Statistiken ausgeschrieben. Die sind alle von FBref, also eben einer Statistikseite aus dem Internet. Und es wird jetzt ein sehr, sehr statistischer Ansatz anfangs. Ich möchte aber später dann auch nochmal, ja, das versuchen ein bisschen zu vermenschlichen. Anfangs erstmal auf diese letzte Saison zurückblickend, wie einführend auf United, jetzt auf Cristiano Ronaldo 2021, 22. Diese Statistik jetzt nur aus der Premier League. 30 Spiele, 27 Mal von Anfang an, 18 Tore, 3 Assists. Diese laut FBref bei Transfermarkt.de könnten es mehr sein, weil Transfermarkt.de herausgeholte Elfmeter als Assist rechnet, aber die meisten anderen Statistikseiten machen das nicht so. Diese 18 Tore ergeben einen Toreschnitt von 0,66 Tore pro 90 Minuten. Und dieser Schnitt, dieser Wert ist bei Cristiano Ronaldo seit der Saison 2008, 2009, also seiner letzten Saison bei United, nicht mehr so schlecht gewesen. Seitdem war er nicht mehr unter 0,7 Toren pro 90 Minuten. Und das ist auch schon eigentlich ein Ausreißer nach unten. Sonst war er eigentlich immer mindestens bei über 0,85 und teilweise ja natürlich dann sogar über 1. Und diese Saison dann hat er, ja, die noch zugegebenermaßen relativ jung ist, hat Cristiano Ronaldo zwar auch nur 4 Spiele gemacht, die dann aber auch nur insgesamt über 158 Minuten. Also 4 Spiele, 158 Minuten. Das sind, schnelle Mathematik, gar nicht mal 2 Spiele ganz. Und da stellt sich dann halt die Frage, vor allem dann auch die Transferphase um ihn herum, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen will, braucht United ihn? Ist er für United den Stress, die Probleme, die er natürlich auch erzeugt, wert und da auch das Gehalt, das er verdient? Er verdient eine Unsumme an Geld, ist mit Sicherheit vielleicht sogar der Topverdiener bei United. Und mal im Vergleich zu anderen Spielern, in der letzten Saison hat United nicht wenig Chancen kreiert, aber im Vergleich ja gar nicht mal so viele. Und auch in der Mannschaft ist das relativ, relativ dünn gewesen. Es gibt bei FBref eine Statistik, die Goal Creating Actions auffasst, aufnimmt. Das heißt eben Aktionen, die ein Tor oder ein Tor zu einem Tor geführt haben. Das ist dann aber nicht nur der Abschluss selbst, der Abschluss ist da sogar ausgerechnet, sondern eine Aktion, die eine Torchance kreiert hat, die zu einem Tor geführt hat. Das klingt sehr abstrakt, aber da sind eben nicht nur Assists dann aufgefasst, sondern eben auch ein Dribbling, was einen Elfmeter verursacht hat, eine Aktion. Ja, da sind auch die sogenannten Pre-Assists eingerechnet, also der Pass vor der letztendlichen Vorlage, einen sehr, sehr stark öffnenden Ball, einen sehr, sehr stark überbrückenden Ball, der zu einem Tor geführt hat. Und da ist es dann eingerechnet. Da liegt Ronaldo bei 0,33, was schon für einen Stürmer einen guten Wert ist im Vergleich zu den besten Mitspielern, die er so in seinem Verein hatte. Bei Manchester United lag Jadon Sancho letzte Saison bei 0,38, der aber bei weitem nicht so viele Spiele gemacht hat, wie zum Beispiel Ronaldo eben oder auch Bruno, der nur bei 0,29 lag. Fred tatsächlich mit 0,36. So alles in allem der beste Spieler in dieser Kategorie. Aber da muss man auch nochmal verstehen, dass Ronaldo ja nicht vornehmlich in der Chancenkreierung seine Hauptaufgabe hat, sondern eben ja, letztendlich diese Chancen zu verwerten. Und da dann eben die Expected Goals pro 90 Minuten kann man da relativ gut heranziehen, weil eben das dann die erwarteten Tore sind. Das wird mit einem Algorithmus berechnet. Wer das nicht kennt, gerne mal googeln. Es gibt auch ein Buch darüber, ist relativ interessant und eine relativ neue Technologie, die aber sehr, sehr, sehr akkurat ist. Weil eben damit Algorithmen errechnet werden, mit Computersystemen errechnet werden, wie sehr Chancen aus einer gewissen Position eine Wahrscheinlichkeit für ein Tor haben. Das heißt, ein Abschluss aus innerhalb vom 5-Meter-Raum, wenn man frei zum Abschluss kommt, hat eine höhere Expected Goal-Wahrscheinlichkeit als ein Abschluss von außerhalb vom Strafraum oder der Mittellinie. Da wird dann nicht nur die Distanz natürlich in Betracht gezogen, sondern eben auch die Gegnersituation, also wo steht der Torwart, wo stehen die Verteidiger, was ist die Stärke, welcher starke Fuß ist bei dem Spieler dann eben auch aus welcher Position vorhanden. Also es ist eine sehr, sehr akkurate Statistik und da liegt Ronaldo bei 0,6, da werden aber auch Elfmeter mit eingerechnet. Ohne Elfmeter liegt er bei 0,52. Da muss man aber auch sagen, es ist so, dass auch Bruno Fernandes ein paar Elfmeter geschossen hat. Bruno liegt dann aber nur noch bei 0,28. Und das ist eigentlich sogar noch der beste Wert, abgesehen von Ronaldo in dieser Kategorie. Denn sonst ist jeder Spieler, der ja eine Menge an Spielen gemacht hat, die einen Vergleich wirklich zulassen, unter 0,1 Expected Goals pro 90 Minuten. Also eben in geschnitten auf 90 Minuten ist Ronaldo überhaupt der einzige Spieler, der wirklich, wirklich zuverlässig Torgefahr ausgestrahlt hat. Bruno, wie gesagt, mit 0,28, etwa die Hälfte von dem, was Ronaldo hatte. Und der Rest vom Kader, ja, praktisch komplett gar nicht, komplett vernachlässigbar. Da muss man natürlich auch sagen, ja, umgekehrt jetzt wie bei den Goal Creating Actions, ist es bei den Expected Goals, auch jetzt hier bei den Expected Goals pro 90 Minuten so, Ronaldo ist der Spieler, der diese auch vornehmlich verwerten soll. Also er ist der Spieler, der vornehmlich hier bei dieser Statistik glänzen sollte und umgekehrt sollten eben Spieler, die kreativ sind, wie eben Bruno auch aus dem Mittelfeld heraus, Fred oder Sancho, die Spieler sein, die bei den Goal Creating Actions eine gute Statistik aufweisen können. Und das ist ja auch genauso. Also die Statistik und deren Anspruch passt hier schon zu den jeweiligen Spielern, aber es sollte im Normalfall in einem gesunden Mannschaftsgefüge nicht so sein, dass ein Spieler alleine die komplette Last des Toremachens trägt. Und vor allem der Rest der Mannschaft da komplett dann hinten runterfällt. Das ist dasselbe Problem zum Beispiel, was Dortmund hatte letzte Saison, dass Erling Haaland der einzige Spieler war, der da wirklich eine brauchbare Statistik aufweisen konnte. Und da, ja, schließt sich natürlich die Frage an, braucht Manchester United Ronaldo? Ich habe es einleitend erwähnt. Und statistisch, wenn man mal rein auf Fakten und Zahlen guckt, ist der Ronaldo, vorausgesetzt, er würde die Leistung, die er letzte Saison gebracht hat, wiederholen können, unverzichtbar für Manchester United. Unverzichtbar. Natürlich kann man sagen, ja, wenn Ronaldo jetzt herausfällt oder nicht mehr spielen würde, streiken würde oder nicht mehr spielen gelassen werden würde, würden natürlich andere Spieler in diese Rolle hineinwachsen, an dieser Stelle stehen und auch natürlich Tore schießen. Also der Gedanke, dass natürlich ohne Ronaldo keine Tore mehr bei Manchester United fallen würden, ist natürlich ein falscher Ansatz. Aber es ist natürlich trotzdem auffällig, dass Ronaldo mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand die beste Statistik da hat, auch wenn er Stürmer ist. Weil sonst jeder Spieler eigentlich eine unfassbar geringe Torgefahr ausgestrahlt hat. Spieler, die zum Beispiel in der Vorsaison stark waren, wie Marcus Rashford oder Spieler, von denen man sich diese ja, diese Stärken erhofft hatte, wie Jadon Sancho, sind wirklich in dieser Kategorie, Entschuldigung, komplett blass geblieben. Und da muss man dann sagen, sollte sich dieses Ungleichgewicht der Chancenkreierung, auch vor allem der Chancenverwertung, beibehalten, ist Ronaldo unverzichtbar für United. Sportlich ist er in meinen Augen sehr, sehr schwer verzichtbar, aber man hat das zum Beispiel auch bei anderen Mannschaften gesehen, beispielsweise in der letzten Saison beim FC Arsenal, als da dann Pierre-Emerick Aubameyang aufgrund von ja, disziplinären Problemen aus dem Kader genommen wurde und letztendlich ja dann auch im Winter an Barcelona verkauft wurde, sind andere Spieler diese Rolle gewachsen, beispielsweise Ødegaard, Saka, Smith Rowe, Martinelli. Es hat funktioniert, dass auch andere Spieler dann dieses Tore schießen auffangen. Genauso ist es ja jetzt bei den Bayern aktuell, die durch Robert Lewandowski natürlich den mit Abstand stärksten Spielern bei Expected Goals, Expected Goals pro 90 Minuten und natürlich auch den letztendlichen reinen Toren verloren haben. Aber gut, sie haben auch Mané als ja, vielleicht halben Ersatz geholt, aber es verteilt sich jetzt mehr und das funktioniert trotzdem. Also ich will damit nicht sagen, dass United ohne Ronaldo keine Tore schießen würde, aber man kann statistisch schwer bestreiten, dass es schwieriger für United wäre. Und statistisch ist sowas relativ leicht messbar, aber wie sieht es bei Ronaldos Mentalität aus? Wie braucht man Ronaldo menschlich? Ist er ein Mehrwert für den Kader als Mannschaft oder ist er das nicht? Man muss natürlich einmal auf der Pro-Seite dazu gutehalten, Ronaldo ist Führungsspieler. Ronaldo hat im Fußball alles gesehen und alles gewonnen eigentlich, was es gibt. Er hat internationale Titel mit sowohl der Nationalmannschaft als auch natürlich Real Madrid geholt. Mehrfacher Champions League-Sieger, Ballon d'Ors. Ist mittlerweile auch stark gereift im Alter, auch in seiner Position, dann nicht mehr das, was er früher gespielt hat. Aber er hat halt sehr, sehr, sehr großes Erfahrungswissen. Er hat Erfahrungswerte, die er auch vor allem ja dann auch an die nächste Generation weitergeben kann. An eben Rashford, an eben den Elanga, an eben den Sancho, das brauchst du als Spieler, vor allem vielleicht auch eben dann, um eine Offensive weiterzubilden, um eine Offensive weiterzuentwickeln, brauchst du vielleicht auch dann einen Spieler, der eben eine extrem starke Erfahrung hat und unbestritten einer der besten aller Zeiten ist. Das kann man ihm gar nicht abstreiten. Aber an der Mentalität, die er ja auch die ihm immer nachgesagt wird, diese Siegermentalität, die auch letzte Saison unbestreitbar zu sehen war, muss man mittlerweile leider ein bisschen zweifeln. Es ist mittlerweile so, besonders in diesem Sommer hat sich gezeigt, dass Ronaldo, das behaupte ich jetzt mal so, nicht mehr diese Verbundenheit zu Manchester United fühlt, nicht mehr diese Verantwortung entweder spürt, will oder halt annimmt, die er als Spieler seiner Klasse und auch seiner Erfahrung und seines Alters hat. Und es ist ja mittlerweile eigentlich gar kein Geheimnis mehr, dass Cristiano Ronaldo Manchester United diesen Sommer verlassen will oder verlassen wollte, weil jetzt, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, es wird zeitlich knapp. Es sind noch knapp 19 Stunden Transferfenster. Es wird wirklich knapp und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er in den letzten Stunden des Transferfensters dann nochmal einen Transfer realisieren kann. Vor allem auch, weil ihm die Vereine ausgehen. Ich habe jetzt auf transfermarkt.de mal wirklich die stichhaltigsten Vereine aufgeschrieben, für die es Gerüchte gab für einen Wechsel von Cristiano Ronaldo. Und das sind gar nicht mal so wenige, das sind verhältnismäßig wirklich so extrem viele, dass man eigentlich sowas nur bei extremen Jungtalenten sieht, extremen Weltklasse-Talenten, die einfach jeder Verein haben will, bei denen jeder Verein mal anfragt, aber eben nicht einem Spieler im Alter von Cristiano Ronaldo, auch in der Gehaltsklasse von Cristiano Ronaldo. Das ist schon wirklich ungewöhnlich, vor allem weil Ronaldo ja auch eigentlich erst nur ein Jahr bei United wieder ist. Ich fange mal an, die Bayern. War ja häufig groß gehandelt. Salihamidzic hat auch mehrfach gesagt, wir sind interessiert, ist ein toller Spieler, aber Kahn hat das ja dann auch noch relativ mittig im Transferfenster dementiert, einfach auch, weil die Gehaltsvorstellungen, die finanziellen Hürden, die da aufkommen, zu schwer waren für die Bayern, zu schlecht realisierbar waren. Dann Sporting wurde lange gehandelt, das war so für die Fußballromantiker vielleicht die liebliche Option, aber natürlich auch furchtbar schwer realisierbar. Die Leihe, die einzige Option eigentlich. Sowohl Ablöse als auch Reingehalt kann Sporting das nicht realisieren. Ronaldo will zu viel Gehalt, Ronaldo verdient zu viel und ja, eigentlich auch nur so aufgekommen, natürlich als Ex-Verein, aber auch weil Sporting ja Champions League spielt. Das ist ja das Kernkriterium eigentlich für Ronaldo. Der Status quo bei ihm ist, er will zwingend Champions League spielen. Das kann United ihm nach der zugegebenermaßen wirklich nicht erfolgreichen letzten Saison nicht bieten. Und deswegen möchte er eben unbedingt wechseln. Sporting, wie gesagt, aber auch raus, eben weil man die das Gehalt zu sehr großen Teilen hätte verlagern müssen, immer noch zu Manchester United hin, die dann ja natürlich den Spieler losgeworden wären, der nicht spielen will und ja, beinahe schon streikt und halt auch einfach keine Leistung und keine Motivation im Training zeigt, aber dafür dann trotzdem noch so viel Geld zu zahlen, dass ein anderer Verein Cristiano Ronaldo hat. Ich glaube auch nicht ganz, dass United das dann noch irgendwie sich angetan hätte. Chelsea war nach der Neuübernahme eben, nachdem Roman Abramovich ja dann abgetreten ist, beziehungsweise abtreten musste, ja auch gehandelt, aber es ist auch da nichts passiert. Chelsea hatte ich persönlich noch relativ groß gesehen als eben vielleicht neue Station für Ronaldo, vor allem nach Abgängen von Lukaku und ja dann auch Werner noch, aber anscheinend dann auch nicht zustande gekommen. Vor allem auch, weil ja Wechsel innerhalb Englands auch ein bisschen schwierig angesehen werden. City war sogar auch im Gespräch, das ja aber eher dann noch letztes Jahr auch mal kurz aufgeflammt dieses Jahr, aber das hätte, glaube ich, uiuiui, das hätte einen enormen, enormen, enormen Streitpunkt gegeben, eben als Manchester United-Legende und vor allem ja noch als aktueller Manchester United-Spieler. So, dann Real Madrid, die Rückkehr. Auch für Fußballromantiker vielleicht eine ganz nette Idee, eine Überlegung wert, aber Real Madrid braucht ihn nicht. Sie haben die Champions League gewonnen. Sie sind die beste Mannschaft der Welt aktuell. Und ja, eben auch mit Karim Benzema da vorne sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Neapel war dann noch im Gespräch, eben auch, ja, vielleicht wegen der Champions League. Tottenham war im Gespräch als Champions League-Verein. Oder Champions League spielender Verein, aber auch da dasselbe Problem. Sie brauchen ihn nicht. Entschuldigung, Tottenham hat Harry Kane und wahrscheinlich auch einfach nicht den Bedarf, um sich dann das auch finanziell anzutun. Die Roma waren noch im Gespräch, aber auch da ist es dann nichts geworden. Und als ja fast schon der Verein, der am stärksten gehandelt wurde mit Cristiano Ronaldo, Borussia Dortmund. Und ich habe viele Stimmen gehört, viele Leute auch in meinem privaten Umfeld haben gesagt, ich will Ronaldo bei Dortmund sehen. Natürlich auch, weil das nochmal einen wirklich validen Punkt geben würde, warum vielleicht der Meisterschaftskampf in Deutschland nochmal spannender werden würde. Ronaldo hat noch keine Bundesliga gespielt, hat sich da nochmal was zu beweisen, hat einen Verein, der komplett auf ihn dann auch zugeschnitten wäre, weil Dortmund ja auch eben im Sturm natürlich gut aufgestellt ist, aber nicht diesen einen Kernspieler hatte, der dann auch letztendlich die Torgefahr bietet und ausstrahlt, niemand von ihm haben will, wie eben Haaland letzte Saison. Und es soll wohl auch relativ heiß gewesen sein, aber Dortmund, man muss das so sagen, hat es wahrscheinlich einfach nicht umsetzen können finanziell. Der Transfer ist zwar noch nicht dementiert, aber gilt wohl als geplatzt. Und alles in allem jetzt nach dieser ewig langen Liste von Vereinen, zu denen Ronaldo hätte wechseln können oder wollen, muss man eine Sache nochmal klarstellen, und das zeigt, glaube ich, gut, ja, Ronaldos Standpunkt in der ganzen Thematik. Es ist eigentlich auch, ja, kein Geheimnis mehr, dass er nicht oft angefragt wurde oder United angefragt wurde für Cristiano Ronaldo von anderen Vereinen, sondern eben, ja, das fast umgekehrte der Fall war. Natürlich hat United eben nicht Ronaldo angeboten, sie würden ihn natürlich gerne behalten, aber ja, seine ja, mangelnde Leistungsbereitschaft steht da ein bisschen im Weg. Aber vor allem eben der Berater von Cristiano Ronaldo soll gefühlt klingeln gegangen sein. Atletico gab es ja mal auch nochmal kurz als ja als Gerücht, aber da haben sich ja sogar dann noch die Fans quergestellt. Da soll es ja wirklich so gewesen sein, dass der Berater da wirklich mit Atletico da ja mehrfach sich getroffen haben soll und den da angepriesen haben soll, angeboten haben soll. Und das soll wohl bei den ganzen Vereinen oder den meisten jedenfalls der Fall gewesen sein. Und das ist für mich in meinen Augen höchst problematisch. Was jetzt folgt, ist so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema. Also sehr subjektiv meine Meinung. Und ich muss persönlich sagen, ich finde es eine Farce, was Cristiano Ronaldo in diesem Transfersommer veranstaltet hat. Es ist ja respektlos gegenüber seinem Verein, der ihn eigentlich auf die große Weltbühne gebracht hat. Ja, er hat mit Sporting schon große Erfolge gefeiert, war bei Sporting schon überragend, aber United hat ihn zum Weltspieler gemacht, Sir Alex Ferguson hat ihn zum Weltspieler gemacht. Und ja, er tritt so ein bisschen aus seiner, nicht nur die Legacy als Spieler bei United, sondern als Fußballer allgemein, als einer der Besten der Welt, tritt er so ein bisschen mit Füßen und läuft Gefahr, dass ja, er sah sich nochmal so einen ordentlichen Knick in die Vita reinbringt, weil er eben jetzt nicht mehr nur dasteht als Spieler, der in verschiedenen Ligen es sich beweisen wollte, sondern als der Spieler, in meinen Augen, der einen seiner Herzensvereine, als wie er United ja auch beschreibt, ja fast schon aufgegeben hat, einfach nur aus reinem Egoismus. Und das kann man nicht bestreiten, dass das reiner Egoismus ist, dass er nochmal Champions League spielen will. Es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, er hat sich das verdient, er ist in einem Alter, wenn er nochmal Champions League spielen will, dann muss er es jetzt machen. Das sehe ich genauso. Ronaldo ist mittlerweile ja Mitte 30, über die Mitte 30 hinaus. Wenn er nochmal Champions League spielen will, dann ja, ist natürlich jetzt der Zeitpunkt. Und das verstehe ich. Natürlich will er Champions League spielen und ich bin auch nicht so ja, negativ gegenüber Ronaldo eingestellt, dass ich sagen würde, ja, dann hätte er ja mal die Leistung mit United letzte Saison bringen sollen, wenn er unbedingt Champions League spielen will. Bei den Statistiken, die Ronaldo gebracht hat, eben, wie gesagt, 18 Tore, 3 Assists in 30 Premier League Spielen, da kann man ihm keinen großen Vorwurf machen. Er war einer der besten Spieler der letzten Premier League Saison. Was die Stimme angeht, da kann man ihm schwer einen Vorwurf machen. Natürlich lag es nicht zwingend nur an ihm, aber es fehlt mir da an Glauben, dass United da wirklich, wirklich, wirklich die Ronaldo-Option ist, oder die Option für Ronaldo ist, die ihn so sehr zerreißt, dass er da nicht Champions League spielt, dass er da wirklich einfach seine Würde ja auch so ein bisschen aufgibt für, weil er sich ja mittlerweile da auch wirklich überall hat anklingeln lassen und hat anbieten lassen. Das ist einfach Ronaldo, auch Manchester United ist es nicht würdig. Und da vielleicht auch nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, die ich eingangs zum Ronaldo-Thema gestellt habe, braucht United Cristiano Ronaldo? Und ich hatte ja schon den Schluss gefasst, dass statistisch und sportlich Ronaldo eigentlich unentbehrlich für Manchester United ist. Menschlich ist Ronaldo eigentlich nicht nur überflüssig, sondern eine Belastung für Manchester United in meinen Augen. Er ist in Ungnade gefallen durch jetzt in den letzten Wochen wohl häufig mangelnde Trainingsbeteiligung, mangelnde Trainingsmotivation. Der soll da wirklich nicht nur ab und zu mal keine Lust gehabt haben, sondern wirklich über den Trainingsplatz geschlurft sein. Jetzt mal umgangssprachlich gesagt, weil er wohl einfach sich nicht rausstreiken wollte, das wohl dann doch eine Nummer zu groß für ihn ist, eine Nummer zu, ja, zu radikal für ihn ist, was ich auch wirklich hoffe, dass es so bleibt, weil Spieler, die sich rausstreiken, wie zum Beispiel jetzt die letzten Tage Wesley Fofana bei Leicester, das ist für mich eine, ja, eine Unsportlichkeit, das geht kaum schlimmer eigentlich in so einem Transferkosmos, in so einem Transfergefüge. Also sich rauszustreiken bei seinem Verein ist eigentlich schon sehr, 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 sehr unsportlich in meinen Augen. Soweit ist es bei Ronaldo noch nicht, aber es ist eigentlich nur ein Schritt davon entfernt in meinen Augen. Er beteiligt sich nicht am Training. Erik ten Hag muss ihn dementsprechend ja auch irgendwie ja, eine disziplinarische Maßnahme irgendwie bestrafen, weil er sowas natürlich nicht dulden kann. Der Verein kann es nicht dulden, die Besitzer vom Verein können es nicht dulden und er als Trainer ja erst recht nicht. Aber das Problem ist auch, dass er ja dann nicht nur beim Trainer mit in Ungnade fällt mit so einer Aktion, mit so einem Verhalten, sondern er ja auch bei den Mitspielern in Ungnade fällt. Es soll wohl der Kader sich geschlossen gegen Ronaldo in seinem Verhalten gestellt haben. Der Telegraph hat wohl berichtet, dass Ronaldo alleine am Essenstisch gesessen haben soll. Ob das jetzt wirklich so war wie in so einem College-Film, dass der eine da traurig am Essenstisch in der Mensa oder in der Kantine gesessen hat, das weiß man natürlich nicht. Aber es gilt wohl als bestätigt, dass Ronaldo bei den meisten Spielern in Ungnade gefallen ist. Und das spricht eigentlich schon für sich, wenn ein Spieler von Ronaldos Profil, von Ronaldos Charakter, auch mit seiner Vergangenheit in Ungnade bei seiner Mannschaft fällt, der ja noch letzte Saison also wirklich eine extrem starke Leistung oder unentbehrliche Leistung für seinen Verein gebracht hat, als Legende zurückgekehrt ist. Und jetzt fällt er da aus der Mannschaft raus, einfach nur, weil er unbedingt nochmal Champions League spielen will. Und ja, er ist in einem Alter, in dem er unbedingt nochmal Champions League spielen möchte vielleicht. Das kann ich nachvollziehen. Er ist aber auch vielleicht der Spieler, der die Champions League am meisten geprägt hat und er ist an einem Punkt, an dem er Top-Torjäger in der Champions League ist. Er hat die Champions League, Entschuldigung, mehrfach gewonnen. Mit United einmal, auch mehrfach mit Real. Und er hat auch in den letzten Jahren schon was Erfolg in der Champions League angeht, nicht wirklich gut performt. Mit Juve nicht. Mit United letzte Saison, wie angesprochen, im Achtelfinale ausgeschieden. Und auch eben, ja, mal angenommen, jetzt er wechselt zu Sporting, dann spielt er 6 Spiele Premier, 6 Spiele Champions League nochmal, vielleicht 8. Das meine ich gar nicht böse gegenüber Sporting. Aber die sind kein Titelfavorit. Bei weitem nicht. Genauso. Tottenham ist vielleicht noch der größte Club, bei dem es relativ realistisch war, dass er wechselt. Chelsea auch. Aber die Transfers waren gar nicht so heiß. Die heißesten Transfers waren ja, wenn man so will, Sporting, Atletico und Dortmund. Und keine Mannschaft von diesen hat signifikante Leistungen in der letzten Champions League-Saison erbracht. Ja, Atletico hat United rausgeschmissen. Aber danach ging da auch nicht mehr viel. Dortmund ist relativ kläglich in der Gruppe gescheitert und dann sogar noch in der Europa League an den Rangers in der Zwischenrunde gescheitert. Also diese Wechsel würden Ronaldo an Spielen zahlenmäßig vielleicht 6 Spiele Gruppenphase und 2 Spiele Hin- und Rück im Achtelfinale, vielleicht Hin- und Rück im Viertelfinale, je nachdem, was da noch passiert, vielleicht Spiele im Halbfinale kaufen. Aber das sind ja von mir aus 6, 8, 10 Spiele. Das sind natürlich nochmal einige Spiele auf der größten Fußballbühne des internationalen Vereinsfußballs. Aber ist es das wert, dafür seine Würde, seine Vergangenheit, seine Legacy bei dem eigenen Verein, bei dem Herz, einem seiner Herzensvereine zu verkaufen, herzuschenken, nur damit man nochmal ein paar Spiele Champions League spielen kann, obwohl er alles gewonnen hat, alles erreicht hat in der Champions League, was zu holen ist. Top-Torjäger, bester Spieler einer Saison, bester Torjäger einer Saison, mehrfach den Titel ja geholt. Und ja, er möchte nochmal Champions League spielen, aber erstens ist keiner der Vereine, zu denen er wirklich ernsthaft gehandelt wurde, ein Titelfavorit, bei denen er wirklich realistische Chancen auf einen Titel hatte. Und wer was anderes behauptet, lügt sich selbst in die Tasche. Und für mich persönlich zeugt das einfach nur, ja, von der menschlichen Seite von Cristiano Ronaldo, die leider sich nur seine Fans schönreden können und jeder, der neutral gegenüber Cristiano Ronaldo steht, wird anerkennen müssen, dass das kein feiner Zug von ihm ist. Und natürlich ist er jetzt eigentlich ja, in der Situation, er hat schon sich öffentlich eigentlich dem Verein abgewandt durch seine Leistung, natürlich nicht in einem Interview oder in der Pressekonferenz, das ist klar, aber das macht ja, das wird ja niemals ein Spieler machen. Dann hat er sich mehrfach Vereine anbieten lassen, was ja auch nochmal seine Absichten zeigt. Und jetzt ist der Status quo eigentlich, er wird vermutlich wohl aufgrund von ja, mangelnder Zeit im Transferfenster und kaum Möglichkeiten, die er noch offen hat, bei United bleiben, nicht Champions League spielen, hat letztendlich sich in meinen Augen auch einfach in der Hinsicht komplett verzockt und verpokert und läuft jetzt Gefahr, mit dieser ganzen Situation, diesem ganzen Verhalten an seiner Legacy ernsthaft nochmal ja, Risse vorzufinden, Risse zu erzeugen, weil er eben sich in der Hinsicht komplett ins Abseits geschossen hat. So, und ich glaube, das ist jetzt auch mal nach ja, ein bisschen weniger als 40 Minuten eine gute Möglichkeit, das Ganze abzuschließen. Cristiano Ronaldo für mich statistisch schwer entbehrlich für United, menschlich absolut überflüssig. Nochmal als Abschlussfazit zu dem Thema Ronaldo. Und ja, jetzt auch nochmal abgeschlossen für diesen ersten Teil dieser Analyse von Manchester United. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Das freut mich sehr. Die letzten Teile haben sogar überraschend ab und zu ein paar Aufrufe gekriegt, was mich als ja, komplett unbekannten und auch ja, relativ unerfahrenen Podcaster sehr, sehr freut. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, die Audioqualität war okay. Ich hoffe, mein sehr, sehr einseitiges und auch alleiniges Gerede ist nicht so schlimm gewesen. Ich versuche zeitnah dann auch den zweiten Teil dieser Analyse fertig zu bekommen, eben mit dann ein Blick auf die Spielweise und Spielanlage von Manchester United, die Spielphilosophie von Erik Ten Hag und auch nochmal auf Persönlichkeiten im Kosmos Manchester United, abgesehen von Cristiano Ronaldo und dem Kader, eben dem Trainer und natürlich dann auch dem Besitzer, den Glazers. Und ja, dann vielleicht nochmal ein abschließender Blick auf die Zukunft von Manchester United in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Ende der Saison. Ich bedanke mich für jegliche Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.